Mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt schon in einer größeren Abwärtsbewegung sind, die tiefer geht und länger anhält. Deswegen würde ich mein Cash noch nicht wieder investieren.
Ja, liebe Zuschauer, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzexperten im Interview. Mein heutiger Gast ist kein Unbekannter auf unserem Kanal. Er ist Kapitalmarktstratege bei Arcatis Investment und einer der gefragtesten Börsenexperten im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Stefan Risse.
Hallo, Luis Ropero.
Ja, Herr Risse, es gibt einiges zu besprechen. Seit unserem letzten Gespräch vor 2 Monaten hat sich einiges getan. Der Aktienmarkt steht ganz schön unter Druck und die Iran-Krise hat viele Portfolios ins Minus gedreht. Aber Krisen bringen ja auch immer wieder Chancen, das hat uns die Vergangenheit gezeigt. Deswegen möchte ich später mit Ihnen auf Aktien schauen, die eingebrochen sind und von Ihnen wissen, ob das vielleicht gute Einstiegschancen jetzt sind. Aber jetzt muss ich Sie erstmal mit einer Aussage vom letzten Interview konfrontieren. Und zwar hatten Sie da gemeint, dass die Iran-Krise keine so große Auswirkung auf den Aktienmarkt haben wird. Da war auch noch nicht klar, dass Trump natürlich Iran angreifen wird. Wie ist jetzt Ihre Einschätzung zum Aktienmarkt?
Ich denke, man muss zu dem, was ich da gesagt habe, ergänzen, dass ich aber generell, was die Aktien betrifft, nicht allzu optimistisch für dieses Jahr war. Und ich bleibe dabei, das, was wir momentan an Verlusten sehen, wird zwar ausgelöst durch diese Iran-Krise, aber der Grund dafür, dass die Verluste jetzt doch größer sind, der liegt tiefer, der liegt an den Dingen, die ich im Interview beschrieben habe, dass die Liquiditätssituation so ein bisschen austrocknet, dass die Zinserhöhungen aus dem Jahr 22 nach der Tiefzinsphase jetzt so langsam in der Wirtschaft ankommen. Es braucht nur immer einen Auslöser, der dann diese Verluste sozusagen triggert. Und das ist jetzt sicherlich der Iran-Krieg gewesen. Nur ich bleibe einfach dabei. Wir haben auch letztes Jahr Angriffe auf den Iran gesehen. Auch da gab es die Angst vor einem Flächenbrand, aber da hat der Aktienmarkt noch eine stabilere Verfassung gezeigt. Da hat er relativ wenig Notiz genommen von diesen Angriffen und diesmal wirkt sich das doch deutlich stärker aus, weil der Markt an sich, glaube ich, schon angeschlagen ist und auch war, als der Krieg ausgebrochen ist. Denn wir haben ja die Technologiewerte da vorher schon unter Druck gesehen. Das muss man auch kurz mal sagen. Die Nasdaq hat ihre letzten Rekordkurse im November vergangenen Jahres gesehen. Seitdem sind die Technologiewerte dort erst im Minus und die Tatsache, dass auch diese stark verlieren, zeigt mir auch nochmal, so viel hat das mit dem Krieg nicht zu tun, denn der Strombedarf dieser Unternehmen ist relativ gering. Sie sitzen in den USA, sie haben Dienstleistungen, die man im Netz anbietet, alles, das nicht getroffen wird durch den Iran-Krieg. Trotzdem verlieren diese Aktien mit am stärksten und das zeigt eben, das ist eine Börsenbewegung nach unten, die ja aus dem Markt heraus selber auch entsteht, weil der Markt übergekauft wurde in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten. Und der Krieg löst das jetzt nur aus. Denn es gibt doch eigentlich die schönen Sätze, kaufen, wenn die Kanonen donnern, politische Börsen haben kurze Beine. Die werden natürlich jetzt momentan nirgendwo zu lesen sein. Warum? Weil sie nicht zu den Kursen passen. Wenn der Markt relativ wenig Notiz auch wieder von diesem Krieg genommen hätte, würde man genau in den Zeitungen lesen, ja gut, kaufen wir die Kanonen donnern, der Krieg ist irgendwann zu Ende und politische Börsen haben kurze Beine. Passt aber nicht dazu, denn an der Börse machen nicht, wie der Börsenaltmeister André Costolani gesagt hat, nicht die Nachrichten, die Kurse, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Also der Iran-Krieg ist ein Auslöser einer Abwärtsbewegung, die meiner Meinung nach aber ohnehin für dieses Jahr unausweichlich war und ist.
Mhm. Ja, jetzt gab es schon mehrere Krisen wie Corona, die Ukraine oder die russische Invasion in die Ukraine. Jetzt sagt die Internationale Energieagentur aber, dass diese Energiekrise schlimmer wird als die Ölkrise der 1970er Jahre, weil mittlerweile einfach viel zu viel kritische Infrastruktur zerstört worden ist. Würden Sie sagen, dass diese Krise den Aktienmarkt länger beschäftigen wird als die Krisen zuvor?
Natürlich hilft diese Krise nicht wirklich, denn wir haben mit höheren Ölpreisen wahrscheinlich länger zu kämpfen und damit mit höheren Energiepreisen. Das bedeutet, dass zum einen, wenn man das auf Europa bezieht, natürlich Geld, das sonst in Europa ausgegeben worden wäre, abfließt. Da sind die USA ein bisschen besser dran. Wenn da die Leute an der Zapfsäule mehr bezahlen müssen, ist das blöd für die Konsumenten. Aber das Geld landet im eigenen Land, weil die Amerikaner ja Nettoexporteur sind, also Selbstversorger sind. In Europa ist es eben so, jeder Euro, der mehr an der Zapfsäule ausgegeben wird, der landet nicht mehr in Europa, der landet eben im Nahen Osten oder landet in den USA oder wo auch immer wir die Energie herbeziehen. Und das eben gepaart mit steigender Inflation, die dann die Zinssenkungsfantasie bremst. Und wir haben gestern ja von den Wirtschaftsweisen, glaube ich, war es, oder vom Sachverständigenrat ging durch die Nachrichten auch die korrigierte Wachstumsprognose gehört. Also ich will das nicht komplett kleinreden. Steigende Energiepreise haben natürlich einen Impact auf die Wirtschaft und der ist relativ negativ. Und damit hat sich auch mein View für dieses Jahr eher nochmal verschlechtert. Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, mit Krieg oder ohne Krieg wäre das kein gutes Börsenjahr geworden und wird das kein gutes Börsenjahr und wird es auch nicht werden, selbst wenn der Krieg jetzt morgen zu Ende sein sollte.
Ganz ehrlich, hast du schon mal drüber nachgedacht, dein Geld außerhalb von Deutschland anzulegen? Dann ist unser heutiger Partner aus Liechtenstein genau das Richtige für dich. Denn Wilby ist die Investment-App von der Liechtensteinischen Landesbank und mit der App kannst du ganz bequem von deinem Handy aus dein Geld in Liechtenstein anlegen. Auch ohne großes Vermögen und in wenigen Minuten. Dein Geld liegt dann bei der traditionsreichen Liechtensteinischen Landesbank mit über 160 Jahren Erfahrung im Banking, einem AAA-Rating, außerhalb der EU, aber trotzdem Teil des europäischen Wirtschaftsraums. Mit Wilby kannst du dein Geld daneben Tages- und Festgeld in Schweizer Franken und anderen Währungen auch in physisches Gold investieren und das schon ab einem Gramm. Dein Gold liegt dann sicher im Hochsicherheitstresor der LLB in Vaduz. Und ich kann das bestätigen, weil wir schon da waren. Und das Coole ist, du zahlst keine Kauf- oder Verkaufsgebühren, hast volle Flexibilität über die App, kannst dein Gold sogar per Live-Kamera sehen und jederzeit natürlich auch persönlich in der Bank abholen. Und nur für unsere Community haben wir ein exklusives Angebot rausgeholt. Für die ersten 1000 Teilnehmer, die einen Goldsparplan einrichten, verschenkt Wilby 1 Gramm Gold. Den exklusiven Link zum Angebot findest du unten in der Videobeschreibung. Schnell sein lohnt sich und jetzt geht's schon weiter mit dem Interview.
Okay, das ist interessant, also weil viele ja wahrscheinlich darauf spekulieren, dass wenn jetzt irgendwie der Deal gemacht wird, dass die Kurse dann wieder ins neue Allzeithoch drehen. Davon sind sie nicht überzeugt.
Davon bin ich nicht überzeugt. Und wenn wir, ich weiß, in 2-3 Monaten wieder sprechen und wir haben dann doch neue Allzeithochs irgendwo gehabt, dann sage ich auch mea culpa und sage, ich habe mich geirrt. Aber ich hatte ja, glaube ich, in unserem letzten Interview, auch das findet man ja auf ihrer Plattform, auf ihrem YouTube-Kanal, eben die Gründe auch nochmal ausgeführt, warum ich einfach glaube, dass die Märkte relativ heiß gelaufen sind und wir mittlerweile doch einen deutlichen Korrekturbedarf haben.
Ja, einer ihrer Vorbilder, Warren Buffett, hat jetzt auch gestern im Interview gemeint, dass dieser aktuelle Abverkauf nothing ist. Wie schätzen Sie das ein? Ist das wirklich noch nicht so wild und könnte es noch deutlich weiter runtergehen?
Ich hätte das jetzt auch in irgendeiner der Antworten noch zitiert, der Kommentar von Buffett, der eben mal sagte, er hat, ist glaube ich dreimal in seiner Lebenszeit erlebt, dass der Markt um 50% korrigiert hat. Das ist möglicherweise für Leute, die irgendwie in den letzten 3 Jahren eingestiegen sind in den Aktienmarkt und den von vielen ja empfohlenen MSCI World Index gekauft haben, für die sind das jetzt nennenswerte Verluste, weil es jetzt mal im Bereich 10% nach unten geht. Für einen Warren Buffett oder eben auch für mich, ich mache das nun auch schon seit 1985, ist das wirklich nichts. Also was sind denn 10%? Das ist ja gar nichts. Wir haben das Platzen der Internetblase erlebt. Da gab es ja damals dieses Technologiesegment neuer Markt an der deutschen Börse. Da ist der Index. Es gab einen Nemax-Index für den neuen Markt, All Shares und Nemax 50, wie wir das heute auch kennen, Nasdaq 100 und Nasdaq Composite, gab es eben auch, hat man alles kopiert von Amerika. Da ist der Index um 97% gefallen. Und auch die Nasdaq hat ja damals mehr als 50% verloren. Das ist also für Altgedientere, sind die 10% gar nichts. Aber das habe ich letztes Jahr schon um diese Jahreszeit erlebt. Die Kollegen von der HRD, die einen Podcast machen auch und die mich üblicherweise interviewen auf dem Börsenparkett, aber die machen auch einen Podcast, der hatte durch den Dollarverlust durch den gesunkenen Dollar war eben der MSCI World da auch irgendwie 7% im Minus und die haben dann in dem Podcast das Thema so aufgemacht, ja, ich habe ja nun MSCI World gekauft und was soll ich denn jetzt tun und so weiter und so fort. Wo ich nur denke, liebe Leute, was machen diese Leute denn, wenn wir plötzlich mal 30% hinten liegen in MSCI World? Und das ist eben genau meine Vermutung. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen echten Privatanlegerboom. Das finde ich auch wirklich gut, wenn immer mehr Menschen sich am Aktienmarkt beteiligen, weil das die beste Geldanlage ist, die es gibt. Ich habe nur leider in Deutschland immer wieder das Gefühl. Das war auch schon eben um diesen Internetboom so für die Jüngeren. Da ist damals die Deutsche Telekom an die Börse gegangen. Es gab einen großen Boom auch dort bei Privatanlegern. Die Deutschen wollen entweder anlegen, dann aber ganz sicher Sparbuch, Festgeld. Ich will bloß nichts verlieren. Oder wenn sie ins Risiko gehen, dann Vollgas, dann spekulieren und dann müssen es 100% sein, dann gleich nur Technologiewerte, nur Kryptoaktien, Kryptowerte. Dieses Investieren in Aktien langfristig und nicht spekulieren, das muss man den Deutschen, glaube ich, nach wie vor durchbringen, beibringen. Und da vielleicht eine kleine Anekdote. Wir haben ja hier die Zeit, die ich erlebt habe. Ich war jetzt viel unterwegs mit unserer Roadshow Arcatis vor Ort. Wir waren auch in Kiel in der vergangenen Woche und am Montag fahre ich mit dem Zug von Kiel wieder zurück Richtung Frankfurt. Und das soll bitte überhaupt nicht überheblich klingen, aber mich spricht der Zugbegleiter an, früher hätte man gesagt Schaffner, und sieht, dass ich, er hat mich nicht erkannt, also er ist kein Bialo-User offenbar gewesen oder auf anderen Kanälen unterwegs, er hat mich offenbar nicht erkannt, also wusste nicht, dass ich da ein bisschen was in der Öffentlichkeit mit Börse zu tun habe, sah aber auf meinem Laptop, dass ich da so einen Chart habe und sprach mich dann an und sagte, ja, das habe ich auch. Einfach nur so ein Chart. Und welche Aktien ich denn kaufen würde? Und ich war dann ein bisschen verlegen und sagte, ja, irgendwie verschiedene. Und dann holte er gleich sein Handy raus und sagte, ja, ich bin bei Trade Republic. Ist das Trade Republic? Ich sage, nee, das ist Interactive Brokers. Aber ja, ich bin bei Trade. Und dann holte er sein Handy raus und zeigte mir sein Portfolio. Und jetzt können Sie überlegen, welche Aktien da wohl drin waren. Tippen Sie mal.
Eine Nvidia wahrscheinlich und eine Apple möglicherweise.
Ja. Eine Amazon, eine Meta, also diese üblichen Verdächtigen. Und das ist eben für einen erfahrenen Börsianer ein sicheres Zeichen dafür, dass, ja, es ist schön, die breite Bevölkerung ist dabei, aber das sind ja auch nicht die, die eingestiegen sind auf dem Corona-Tief oder nach der Korrektur 2022. Das sind ja immer die, die kaufen, wenn die Kurse schon weit gestiegen sind. So, und die haben die Erfahrung gesammelt in den letzten 2-3 Jahren, dass es immer lohnenswert ist, wenn die Kurse mal sinken, zu kaufen. Wir haben ja um den Liberation Day, die Zollankündigung von Donald Trump, ja auch große Kursverluste gesehen. Aber wir haben eben gesehen, fast genauso schnell haben die Kurse die gesamten Verluste auch wieder aufgeholt. Das heißt, diese Anleger haben die Erfahrung gesammelt, ja, geht mal runter und nach 2-3 Monaten hast du aber wieder neue Rekordkurse und hast schon wieder neue Höchststände im Portfolio. Und was meine Befürchtung ist, ist, dass die Leute, die jetzt auch wieder den Dip gekauft haben, wie man sagt, die auch jetzt bei den Verlusten wieder gesagt haben, komm, kannst wieder günstiger nachkaufen. Was machen die, wenn da plötzlich -30% draufsteht? Und das auch für längere Zeit. Also nicht nach 3 Monaten alles wieder gut ist, sondern dass so in so einer Treppenbewegung und eben nicht wieder nach oben geht, sondern wieder nach unten geht und nochmal ein neues Tief markiert. Dann kommt in der Regel bei Anlegern, die eben relativ unerfahren sind, dann dieser Reflex, oh Gott, ich will nicht alles verlieren. Diese fallenden Kurse über längere Zeit machen die Leute mürbe. Genauso umgekehrt ist es eben so, wenn sie pessimistisch sind und die Kurse steigen und steigen und steigen und steigen. Und das erlebe ich auch ein bisschen jetzt seit schon längerer Zeit, weil ich länger schon ein bisschen vorsichtiger bin, dass das natürlich nicht die einfachste Situation ist, gerade wenn sie sich auch exponieren mit einer Meinung nach draußen und die Kurse machen immer und immer und immer wieder das Gegenteil. Ja, liegt man da falsch. Ne, man kann das auch oft in YouTube-Kommentaren, selten bei Bialo, aber in anderen Portalen schon dann eher sehen, dass dann diese ganze Schmähkritik kommt. Nur ich fühle mich eben ganz wohl, weil wenn ich gucke, wann bin ich vorsichtiger geworden, dann ist das so ungefähr der gleiche Zeitpunkt, zu dem Warren Buffett angefangen hat, jedes Quartal Aktien aus seiner Finanzholding, aus seiner Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway zu verkaufen, jedes Quartal. Also ich sitze da in einem guten Boot, der liegt vom Timing her, wenn man so will, liegt Buffett jetzt seit knapp 3 Jahren falsch. Aber am Ende hat er halt immer wieder recht bekommen, weil der guckt einfach an, okay, Risikoprämie bei Aktien ist im Minusbereich. Was ist die Risikoprämie? Ganz einfach, ich gucke mir die Gewinnrendite der S&P 500 Unternehmen an. Das ist das umgedrehte KGV. Also was, wenn ich heute den S&P kaufe, was erwirtschaften diese Unternehmen an Gewinn? So, und da kommen sie irgendwie bei einer 4% raus und von der ziehen sie die 10-jährigen Staatsanleiheverzinsungen ab. So, und üblicherweise sagt man, da muss dann was Positives übrig bleiben, nämlich die Risikoprämie, die ich haben will dafür, dass ich das Risiko eingehe, Aktien zu kaufen, die ja auch fallen können. Wenn ich aber für 10-jährige Staatsanleihen, wie aktuell, um die 0,5% mehr bekomme, risikolos in 10 Jahren zurückgezahlt, als der S&P mir gerade liefert, warum soll ich dann in Aktien investieren? Das ist die Logik von Buffett. Ich will das aber ganz kurz ein bisschen relativieren, warum ich jetzt auch nicht sage, alles verkaufen, bloß nicht ein bisschen Cash auf der Seite halte ich für richtig. Denn während die Aktien Inflationsschübe und vor einem solchen stehen wir ja unter Umständen momentan ausgleichen, weil 10% höhere Preise, 10% mehr Umsatz, bei stabiler Gewinnmarge 10% mehr Gewinn und damit auch ohne Bewertungsausweitung 10% höherer Aktienkurs. Die Anleihe wird zu 100 zurückgezahlt, der Zinscoupon bleibt auch gleich. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, alles in 10-jährige Anleihen, weil die Gewinnrendite des S&P 500 relativ unattraktiv ist gegenüber den 10-jährigen Zinsen. Aber trotzdem ist das eine Logik, die greift und die ja einen großen Unterschied darstellt zu der Tina-Zeit. There is no alternative. Also als die Aktien in der Tiefzinsphase so gelaufen sind, sind alle um die Ecke gekommen. Und das war für mich auch eingängig und gesagt haben, ja klar, Aktien sind risikoreich, aber du hast ja gar keine Alternative mehr. Du kriegst ja gar keine Zinsen mehr. Und da du ein bisschen Inflation hast, verlierst du real ja Geld. Die Zeiten sind halt momentan vorbei.
Ja, zu Warren Buffett kommen wir später noch. Der hat ja doch ein ganz passendes Timing gehabt jetzt Ende 2025. Da hat er nochmal ordentlich Chevron-Aktien nachgekauft. Aber ich möchte nochmal ganz kurz auf die Krise eingehen, weil wir haben jetzt vorher darüber gesprochen, dass Buffett 3 Krisen mitgemacht hat, wo der Markt um über 50% eingebrochen ist. Eine war eben in den 1970er Jahren in der Ölkrise. Da ist 1973 ist der S&P 500 um 50% eingebrochen und hat sich dann erst 7 Jahre später bis 1980 erholt. Denken Sie, dass wir irgendwie in so ein Szenario reinrutschen könnten?
Also ich glaube, dass wir mal eine längere Bess sehen. Ob die jetzt wirklich Bess ist, ein Bärenmarkt ist, Hoss und Bess sind ja nicht mehr so geläufig heute, deswegen das nochmal übersetzt. Das schon, ob es jetzt 7 Jahre sein müssen, weiß ich nicht genau. Wir haben in den 70er Jahren ja tatsächlich auch 2 Inflationsschübe gesehen. Das ist eben auch etwas, was jetzt vielleicht nach 22 jetzt nochmal, das haben wir damals auch gesehen, aber man muss... Also bei aller Liebe zur Internationalen Energieagentur. Man muss mal hier ein paar Dinge zurechtrücken. Die OPEC hat damals eine Angebotsmacht von über 50% am Ölmarkt gehabt. Und es gab als Energieträger mehr oder minder ja nur fossile Brennstoffe, sprich Kohle und Öl, aus dem ja auch am Ende mehr oder minder Gas entsteht oder ne, also. Wir haben heute in Deutschland ja fast 50% erneuerbare Energien für die Stromerzeugung. Die Chinesen, die ja Trump treffen will mit dem Kidnapping von Maduro in Venezuela und mit dem Überfall auf den Iran, denn das sind die beiden Öllieferanten für China. Die haben riesige Ölreserven im Übrigen angelegt, aber die sind auch nur noch zu 28% abhängig von fossilen Brennstoffen. Die Chinesen installieren jeden Monat so viel Solarpanel, wie wir in Deutschland insgesamt bisher installiert haben. Also die Abhängigkeit von diesen fossilen Brennstoffen ist viel geringer als in den 70ern. Die Ölrechnung. Wir haben ja damals Ölpreise gehabt. Man muss sich das so vorstellen, es gab einen normalen Ölmarkt und dann hat die OPEC irgendwann begriffen, ja, wir haben ja eigentlich... Wir können die Preise diktieren mit über 50% Angebotsmacht. Und dann haben die in 2 Schritten den Ölpreis in Richtung $40 heraufgenommen. Und wir waren dann irgendwann Ende 1970er Jahre, 79, glaube ich, irgendwo bei $40 pro Barrel. Wenn Sie das ins Verhältnis setzen zu den 110, die wir jetzt haben, ist das ja ein Spottpreis. Was wir an Inflation gehabt haben seitdem. Ja, also... In den 70er Jahren war das noch viel, viel heftiger. Warum ich nicht glaube, dass wir jetzt eine 7-jährige Seitwärts- oder Abwärtsbewegung sehen, aufgrund dieser Energiekrise, von der ich auch nach wie vor glaube, dass sie sich relativ schnell lösen lässt. Denn selbst wenn Infrastruktur da jetzt teilweise zerstört ist, ich meine, der Iran war doch die ganze Zeit außen vor. Und es ist jetzt nicht so viel Infrastruktur in den arabischen Ländern oder in Saudi-Arabien, wie viel Infrastruktur ist da zerstört worden, dass die kein Öl liefern könnten. Dieses Gasfeld von Katar und dem Iran, was da an Gas lagert, ist langfristig wichtig, aber für die kurzfristige Versorgung spielt das keine Rolle. Das meiste LNG kommt aus den USA, also da muss man, glaube ich, die Kirche auch im Dorf lassen.
Also Krise halb so schlimm, wie die meisten sagen.
Das würde ich so sehen, ja. Heißt aber eben nach wie vor nicht, dass das für die Aktienmärkte dann schon schnell wieder neue Rekordkurse bedeutet.
Okay, dann schauen wir mal auf die Europäische Zentralbank, weil die hat ja ihre Inflationsprognose für 2026 von 1,9 auf 2,7% angehoben. Im schlimmsten Szenario, wenn die Straße von Hormuz noch weiter blockiert wird, könnte die Inflation sogar auf 3,5 bis 4,4% steigen. Halten Sie das für realistisch?
Ja, passieren kann das auf jeden Fall. Mit den Folgen, dass die Konjunktur schwächer ist, dass die Inflation höher ist. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass die EZB die Zinsen anheben wird. Es gibt so diese Logik, dass man der Christine Lagarde ja vorwirft, also der Notenbankchefin, sie hätte in der Corona-Krise zu spät reagiert, die Zinsen nicht früh genug nach oben gesetzt. Das mag so sein und jetzt ist die Spekulation eben die, dass sie sich das nicht und gerade zum Ende ihrer Amtszeit ein zweites Mal wird vorwerfen lassen wollen. Ich kann aber ja einen Angebotsschock, also eine Inflation durch einen Angebotsschock ausgelöst wird, kann ich ja nicht ernsthaft mit Zinserhöhungen bekämpfen. Denn wann mache ich Zinserhöhungen, um Inflation zu begrenzen, wenn meine Wirtschaft heiß läuft? So heiß läuft, dass die Nachfrage so groß ist, dass das Angebot, das da ist, nicht mehr reicht, um die Nachfrage zu befriedigen. Dann hebe ich die Zinsen an, um das abzubremsen, ja, um auch Kreditblasen zu verhindern. Wenn jetzt aber durch gestiegene Energiepreise die Preise steigen, also ohne Wirtschaftsboom, und von dem sind wir in Deutschland und auch in Europa insgesamt weit entfernt, dann müsste ich ja, jetzt machen wir mal eine ganz einfache Rechnung auf. 20% des weltweiten Öls kommt durch die Straße von Hormuz. Okay, das heißt, wenn die komplett dicht ist, erstmal 20% weniger Öllieferung. Dann müsste ich jetzt ja hingehen und die Volkswirtschaften der westlichen Welt, also wo dieses Öl hingeliefert wird, müsste ich dann quasi so abbremsen, mehr oder minder um 20%, Milchmädchen gerechnet, damit die Nachfrage nach Öl so sinkt durch geringere Wirtschaftsaktivität, damit die Ölpreise nicht steigen. Ich meine, da wird wohl keiner machen wollen, die Wirtschaft in eine schwere Rezession prügeln, nur damit wir irgendwie jetzt wieder auf unsere 2% Inflation kommen. Machen die auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass die EZB das macht. Sie wird das dann auch damit begründen, dass die Wirtschaft eben auch schwächer ist und dass man sonst eine Rezession riskiert. Und im Übrigen, Sie haben ja mal eine OnVista-Kolumne angesprochen, die ich jetzt nochmal schreibe, die meistens am Wochenende rauskommt. Glaube ich, mache ich das auch nochmal zum Thema, weil das vielen nicht so klar ist. Wir wissen ja, dass in Amerika die Staatsschulden immer wieder neue Rekorde erreichen. Wir sind jetzt bei 39 Billionen angelangt. Interessanterweise ist, also 39 Billionen ist eine große Zahl, sagt aber nichts darüber, ob diese Schulden zu hoch sind, gefährlich sind. Das kann ich immer erst daran ablesen, ob sie in Relation zur Wirtschaftsleistung, also zum Bruttoinlandsprodukt der USA oder generell, ob Staatsschulden hoch sind oder nicht hoch sind, kann ich immer nur in Relation zur Wirtschaftsleistung messen. Das heißt, diese 39 Billionen, die muss ich in Relation zur Wirtschaftsleistung der USA berechnen. Und da komme ich dann auf einen Wert, der geringer ist mit rund 120% als 2020, als die Schulden deutlich geringer waren als 39 Billionen. Und das liegt daran, dass wir das Bruttoinlandsprodukt immer in den Preisen von heute berechnen. Das heißt, das, was das Bruttoinlandsprodukt wächst, ist nicht das Wachstum, das wir gemeldet kriegen. Das ist nämlich nur das reale Wachstum. Und das reale Wachstum errechne ich, indem ich das nominale Wachstum nehme und die Inflation abziehe. Aber tatsächlich wächst das Bruttoinlandsprodukt natürlich um das nominale Wachstum. Und wenn ich 10% Inflation habe und die Amerikaner haben in den Jahren 21 bis 23 rund 20% Inflation insgesamt gehabt über die 3 Jahre, dann habe ich dadurch ein Bruttoinlandsprodukt, das 20% höher ist, nur durch steigende Preise. Mit anderen Worten, wenn dieser Inflationsschub kommt, die Staaten können eigentlich nur sagen und alle, die hohe Schulden haben, sehr schön, super. Steigen die Preise, steigt das BIP, steigen ja auch die Einkommen und damit kommen wir so von diesen hohen Schuldenbergen runter, die nämlich sonst auch ein großes Problem darstellen würden. Mit anderen Worten, die Staaten werden natürlich sagen, oh, alles ganz schlimm und jetzt kommt wieder Inflation. Im Grunde brauchen sie diese Inflation, um ohne Probleme von den Schulden wieder runterzukommen. So ist es in der Geschichte auch immer gewesen. Auch von den Schulden nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Amerikaner durch eine schicke Inflation von rund 4% über 10 Jahre wieder runtergekommen.
Ja, der ZDW-Index, das ist ja der monatliche Frühindikator für die deutsche Wirtschaft, der die Konjunkturerwartung misst, ist ja massiv eingebrochen. Die EZB hat jetzt auch das Wachstum für Deutschland auf 0,9% runtergeschraubt. Was würden Sie sagen, wie hart trifft uns hier in Deutschland die Energiekrise?
Ja, die trifft uns eben härter, als die Amerikaner trifft, wobei auch die das merken. Und ich glaube, Trump hat sich komplett ins Knie geschossen mit diesem Krieg. Er hat den Amerikanern versprochen, er würde die Energiepreise nach unten bringen und er würde die Amerikaner aus den Kriegen raushalten. Tatsächlich passiert genau das Gegenteil. Und das, was die Amerikaner gerade an der Zapfsäule bezahlen, dieses ganze Thema Affordability ist ja auch schon Wahlkampfthema in New York gewesen bei der Wahl des Bürgermeisters. Also ich glaube, Trump wird bei den Midterm-Wahlen, und wir hoffen ja mal, dass die stattfinden. Ich will gar nicht das Szenario denken, die finden nicht statt, weil die Amerikaner sagen, wir sind im Krieg und im Krieg gibt's ja keine Wahlen wie in der Ukraine. Das wollen wir jetzt mal alle nicht hoffen. Dann werden die Republikaner furchtbar verlieren bei den Midterm-Wahlen. Aber Ihre Frage hat ja Deutschland betroffen. Das ist so eine Politiker-Antwort. Irgendwas anderes antworten auf die Frage, die einen ganz anderen Inhalt hatte. Deutschland trifft das härter als die USA. Nicht wegen irgendwelcher Wahlen, sondern eben wirtschaftlich betrachtet. Weil, wie gesagt, jeder Euro, der hier mehr für Energie ausgegeben werden muss, der landet dann nicht mehr in Deutschland. Der landet eben in Ländern, die uns Energie liefern. Das gilt für ganz Europa, weil wir selber kaum im Energie oder fossile Energie haben. Erneuerbare haben wir. Aber auch wir sind weniger abhängig von diesen fossilen Energierohstoffen natürlich als eben in den 70er Jahren. Nein, das wird den Aufschwung in Deutschland wieder ein wenig nach unten drücken. Wir haben ja eh das Problem, dass energieintensive Industrien weggehen. Es ist aber natürlich jetzt so, wenn ich jetzt woanders hingehe, sind ja dann, der Ölpreis ist ein Weltmarktpreis, woanders sind die Energiepreise dann ja auch höher. Dass Europa plötzlich so einen Schub bekommen hat, 2022 lag ja daran, dass das billige russische Gas weggefallen ist. Diesmal trifft es ja mehr oder minder, es trifft die Chinesen, es trifft die Japaner, es trifft die Amerikaner. Das heißt, alle sind gleich getroffen, nur dass eben in den Ländern, die selber Öl erzeugen, eigentlich jetzt von den genannten sind es dann nur die Amerikaner im echten großen Ausmaß. Da bleibt das Geld zumindest im Land, kriegen dann die Mineralölgesellschaften, die ein paar Steuern mehr zahlen. Bei uns fließt das Geld halt ab. Nee, also positiv ist das nicht. Glaube aber auch nach wie vor, wir kommen trotzdem um eine Rezession herum.
Obwohl bei uns die Energiepreise ja schon immer im Vergleich am höchsten waren und BASF jetzt zum Beispiel genau deswegen nach China gegangen ist, die haben da glaube ich jetzt einen 2- oder 5-Jahres-Festpreis bekommen. Also das kann ja Deutschland überhaupt nicht liefern. Also glauben Sie nicht, dass diese Krise jetzt vielleicht sogar der letzte Schubser sein könnte, der unsere großen Unternehmen wie auch ThyssenKrupp, die ja in der Krise sind, oder auch VW jetzt massiv in die Knie zwingen werden?
Dass die Chinesen genauso trifft wie die Europäer, glaube ich nicht, dass das jetzt den großen Unterschied macht. Beim Beispiel BASF ist natürlich klar, wenn ich jetzt gerade so einen festen Vertrag abgeschlossen habe, der gilt, unabhängig davon, dass auch die Chinesen jetzt viel mehr für Energie ausgeben müssen, ist das für BASF in dem Moment gut. Aber generell wird Energie auch in China eben teurer werden. Aber die Chinesen sind am weitesten voran mit den erneuerbaren Energien, mit der Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Deswegen geht Trumps Rechnung eben auch nicht auf. Wenn die Russen liefern nach wie vor das Öl an die Chinesen, da kriegt er den Weg nicht abgeschnitten. Und generell, genau, die Abhängigkeit der Chinesen ist relativ gering von den fossilen Brennstoffen. Und deswegen liegen die sowieso im Rennen vorne. Aber ich glaube jetzt eben nicht nochmal forciert dadurch, dass wir jetzt diese Krise haben.
Nach der Krise ist vor der Krise. Trump hat ja jetzt bereits offen gesagt, Kuba ist als nächstes dran. Sie haben im letzten Interview schon angedeutet, dass dieses Szenario wirklich noch drastischere Folgen für den Aktienmarkt haben könnte als die aktuelle Iran-Krise. Und Trump setzt leider ziemlich viel durch, was er sagt. Wie sehr schätzen Sie diese anbahnende Krise ein für den Aktienmarkt?
Also erstmal bin ich mal gespannt, ob der Kuba wirklich ins Visier nimmt, nachdem er nun wirklich keine guten Erfahrungen gemacht hat in dem Iran. Denn ich glaube, wenn Trump gewusst hätte, wozu das führt im Sinne der steigenden Energiepreise, auch im Sinne dessen, dass er dieses Regime nicht gestürzt bekommt, hätte er einen Teufel getan und den Iran-Krieg nicht angefangen. Das wird er sich jetzt bei Kuba überlegen, wie sich das auswirkt auf die Wahl. Ich mache da mal noch meine Fragezeichen. Entscheidend wird eines sein. Was machen die Russen, die ja eigentlich die Schutzmacht von Kuba immer gewesen sind? Und wie verhalten sich die Chinesen eigentlich? Wenn die nicht eingreifen, die Russen nach wie vor nicht, weil sie alle Kräfte gebunden haben in der Ukraine, ja, dann wird Kuba am Ende wahrscheinlich eine Randnotiz. Aber ich glaube, Kuba wird man nicht so durchwinken wie Venezuela, weil es da einfach noch engere Verbindungen über viele Jahrzehnte gibt. Und Trump geht ja noch ein anderes Risiko ein. Man kann dieses Mullah-Regime finden, wie man will, in dem Iran. Und ich finde das fürchterlich. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Nichtsdestotrotz, Unrechtsregime gibt's in vielen Staaten, die dann zu überfallen. Deswegen ist trotzdem Völkerrechtsbruch. Und die Amerikaner ebnen im Grunde den Chinesen den Weg, sich an Taiwan ranzumachen und Taiwan militärisch zu übernehmen. Das ja kein so souveräner Staat ist wie der Iran. Taiwan hat keinen Sitz im Sicherheitsrat. Taiwan hat keine Botschaften, muss man alles wissen. Aber wenn die Amerikaner einfach in Venezuela einfallen können und den Staatschef verhaften und im Iran den Iran überfallen, können die Chinesen jederzeit auch sagen, ja gut, aber Taiwan gehört ja uns, waren wir immer schon der Meinung, machen wir jetzt militärisch. Ich glaube, die Chinesen sind noch nicht so weit. Aber die Scham ist da ja nun völlig gefallen in der Welt. Und insofern ist auch das einfach so dämlich aus Sicht von Trump. Denn die Abhängigkeit der Welt von Taiwan und der Chipproduktion für unsere Volkswirtschaften von heute, wir sind nicht im Ölzeitalter, wir sind im KI-Zeitalter. In den 70ern waren wir nämlich im Ölzeitalter. So, und jetzt sind wir im KI-Zeitalter. Und wenn da die GPUs, denn die Nvidia designt die alle ganz toll, aber hergestellt werden sie in Taiwan, wenn die plötzlich nicht mehr kommen, weil die Chinesen die Finger drauf haben oder die Taiwanesen auch solche Pläne soll es geben, zerstören die Anlagen einfach, damit sie nicht in die Hände der Chinesen fallen, ja, dann hat Trump Amerika und den großen amerikanischen Tech-Unternehmen da aber auch einen Bärendienst erwiesen.
Ja, auch eine Fabrik von TSMC wurde jetzt in den USA auch schon eröffnet. Also man versucht die Produktion jetzt auch schon ins eigene Land zu holen.
Haben Sie vollkommen recht, aber bis da nennenswerte Kapazitäten aufgebaut sind, also damit haben wir uns auch im Detail beschäftigt, werden, wenn überhaupt, viele Jahre vergehen. Denn man muss nochmal eines ganz sicher und wichtig einbringen, wenn man über diese Thematik redet. TSMC und Samsung sind die einzigen, die diese Chips bauen können. Allerdings auch nur, wenn sie Maschinen von ASML aus Holland haben, weil das sind die einzigen Lithografen, die diese 2-Nano-Chips, also diese GPUs, bauen können. Nur, wenn Sie und ich uns so eine Maschine kaufen würden, das Geld von Ihnen und mir zusammen wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Das kostet, glaube ich, ein paar hundert Millionen, so eine Maschine. Und wir stellen uns die in den Keller, ist das ziemlich nutzlos, denn Sie müssen diese Maschinen kalibrieren. Und das können dann nur vor allem die Taiwanesen und es können wohl auch ein paar Leute bei Samsung. Und Sie finden diese Ingenieure in Amerika gar nicht, die diese Maschinen kalibrieren können. Das ist wirklich, also es gibt ja so oft diesen Satz, es ist kein Rocket Science. Also das, was wir hier beide machen, würde ich sagen, ist kein Rocket Science. Aber wenn Sie sich mal auseinandersetzen damit, wie diese Chips hergestellt werden, das ist ja so kompliziert, dass ich es nicht beschreiben kann. Das ist wirklich sowas wie Rocket Science und noch mehr als das. Und das bauen Sie nicht mal eben in Dresden wollen die doch, glaube ich, Magdeburg war, glaube ich, Intel, Dresden ist, glaube ich, TSMC und USA, das geht so schnell nicht, weil sie können diese Ingenieure, selbst wenn sie welche aus Taiwan holen, sie brauchen ja viele von denen, die haben sie nicht mal eben so vor Ort.
Gibt es ein ganz interessantes Video zu der Lithografie-Maschine auf YouTube, die erklären das ganz gut, kann ich nur empfehlen.
Okay, gut.
Aber die Chinesen haben jetzt schon einen vorgestellt, man weiß nicht immer genau, wie viel da dran ist, aber man hat gelesen, dass die anscheinend schon ziemlich nah dran sind, so eine auch erstellen zu können.
Na, da höre ich eher, sie sind noch 10 Jahre entfernt und dann ist die Frage, wo ist ASML dann? Ganz sicherlich haben die alles getan, um auszuspionieren, wie das so funktioniert. Ist auch wichtige deutsche Technik drin von Zeiss, das muss man auch wissen, ohne die Spiegel von Zeiss auch keine GPUs von Nvidia. Also schauen wir mal, die Chinesen haben auf jeden Fall, glaube ich, 7 Nano haben sie zuletzt geschafft. Das hat schon großes Aufsehen erregt, weil man es den Chinesen nicht zugetraut hat. Ganz sicherlich muss man ganz klar sagen, wenn man jetzt über die deutsche Volkswirtschaft spricht und den Blick über den Tellerrand hinauswirft, also nicht nur dieses oder das nächste Jahr betrachtet, sondern langfristig dieses Exportland Deutschland, dieses Technologieland Deutschland. Ein chinesischer Berater hat mal gesagt, Deutschland ist vom Land der Ingenieure zum Land der Juristen geworden. Das fand ich war ein sehr eingängiger Satz, weil Regulierung ist ja bei uns mittlerweile wichtiger als die Technologie selber. Sondern wichtiger ist, dass es auf einen Ingenieur wahrscheinlich 2 Juristen gibt, die dann die Technologie wieder regulieren, die der entwickelt hat. Die Chinesen sind eine Riesenbedrohung auf allen Feldern. Ob das Pharma ist, ob das Maschinenbau ist, sicherlich eben auch im Bereich Chipproduktion. Da hat Deutschland ja eh nicht viel zu melden. Das wären ja dann eher die Amerikaner. Das ist die große Gefahr ganz langfristig und ich glaube, dass man der auch nur begegnen kann, indem eben, weil es auch unfaire Handelspraktiken seitens der Chinesen gibt, weil es eben Subventionen gibt, man wird das auch mit Handelsbeschränkungen lösen müssen. Das, was wir als Verbraucher erleben, zeigt das so schön. Also es ist ja sehr komplex, wenn wir jetzt über Subventionen in der Industrie, im Maschinenbau reden. Aber nehmen Sie nur Temu. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal bei Temu eingekauft haben.
Aber meine Schwester.
Meine Frau auch. Spielzeug habe ich da auch schon mal bestellt. Und wir wissen eben, die umgehen die Zollgrenzen. Aber vor allem, da sind natürlich keinerlei Gesundheits- und Produktionsstandards eingehalten, die jeder Hersteller in Europa einhalten muss oder jeder Anbieter in Europa einhalten muss. Das sind einfach unfaire Bedingungen und die haben wir auch im industriellen Sektor. Und ich glaube auch, man wird technologisch gegen die Chinesen nicht ankommen, zumindest nicht auf dem Preisniveau, das die liefern können. Und man wird es nur lösen können über Handelsschranken. Und das muss man eben auch die nächsten Jahre beobachten, wie wir das politisch oder ob wir es politisch eben hinbekommen, denn wenn nicht, werden die Chinesen uns in allen Bereichen Marktanteile abnehmen und das wird in Deutschland dann oder würde in Deutschland dann Wohlstand kosten.
Aber ich denke, diese Beschränkungen ist nur eine temporäre Lösung, also langfristig wird es wahrscheinlich dann eh darauf hinauslaufen. Aber gehen wir mal weiter. Ich möchte nämlich von Ihnen noch wissen, wie sich jetzt Anleger eigentlich aktiv davor schützen können, vor den Krisen, vor der kommenden Inflation. Wir haben gesehen, Gold ist ja vor der Iran-Krise stark angestiegen und ist jetzt 20% im Minus. Wäre Gold jetzt vielleicht wieder eine gute Einstiegschance, um sich vor diesen ganzen Krisenherden zu schützen?
Ja, ich tue mich schwer damit, jetzt eine auf Timing basierende Empfehlung zu geben. Wer ein bisschen länger schon mitverfolgt, was ich so sage, das kann auch in Interviews mit Ihnen schon passiert sein. Sehen Sie es mir nach, da ich so viele Interviews gebe, weiß ich nicht mehr, wo ich was gesagt habe. Ich sage immer überall was anderes, dann habe ich irgendwo ja recht gehabt. Nein, das nicht. Anfang der 2000er Jahre habe ich schon angefangen, Gold zu empfehlen. Und ich bleibe dabei als langfristige Beimischung. Bitte nie nur Gold. Gold hat einen riesen Nachteil. Gold schüttet nichts aus. Gold ist ja eine mehr oder minder ein totes Metall und ich habe keine Rendite wie bei einer Aktie, die nicht mal, wenn sie Dividende ausschüttet, auch wenn sie keine Dividende ausschüttet, sammelt das Unternehmen ja Geld im Unternehmen an und kann das wieder investieren. Das habe ich beim Gold alles nicht und deswegen kann Gold ganz langfristig nie die beste Anlage sein, weil die stärkste Kraft von Kapitalanlagen ist die Wiederanlage der Erträge, warum wir zum Beispiel auch bei Arcatis kein Gold in den Portfolien haben. Wir sind aber überhaupt nicht dagegen, dass Leute das machen. Beimischung finde ich nach wie vor gut, würde ich auch beim bleiben. Ob jetzt der Goldpreis schon attraktiv ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich will aber kurz erklären, weil auch das habe ich bei unserer Roadshow jetzt wahrgenommen. Das waren ganz oft kamen die Fragen, wieso fällt Gold denn? Wir haben doch eine Krise, das ist doch das Krisenmetall. Und es ist ja am Anfang ja auch angesprungen. Man muss eines verstehen, wenn ich in eine Situation am Finanzmarkt komme, dass es so einen allgemeinen Risk-Off-Modus gibt. Das kommt vor allem dann zustande, wenn so Hedgefonds, die eben geleveraged, also mit Hebel, im Aktienmarkt sind, die in Private Credit engagiert sind und im High-Yield-Bereich. Wenn die dann sehen, überall geht's runter Und die Risiken gehen hoch, die Schwankungen gehen hoch, da gibt es diesen Risikomesser Value at Risk, dann gehen die irgendwann und sagen, wir nehmen Risiken raus. Und dann werden Risiken aus allen spekulativen Anlagen rausgenommen und dann eben auch aus Gold und Silber, aus Kryptos, aus Aktien, aus High-Yield-Anleihen. Und dann ging es in der Vergangenheit in Cash oder in Staatsanleihen. Ich glaube, Staatsanleihen wird auch weniger noch der Hafen sein, den man als sicher empfindet. Nicht, weil die nicht zurückgezahlt würden, aber weil die aufgrund von Inflation eben auch anfälliger sind für Kursschwankungen. Es geht dann vor allem in Cash. Und wenn wir nochmal so einen Risk-Off-Modus bekommen, der letzte war in der Finanzkrise, der war natürlich heftig, dann wird man sehen, dann geht auch aus den Edelmetallen erstmal die Luft raus, was aber eben langfristig sicherlich dann Kaufchancen bietet und nichts ändert an der langfristigen guten Perspektive für Gold. Warum? Auch wenn es ein totes Metall ist. Es ist eine Währung seit Hunderten von Jahren, eine Art Ersatzwährung, die nicht unendlich vermehrt werden kann gegenüber dem Papiergeld. Und wir haben eben das Papiergeldsystem in der westlichen Welt.
Sehr interessant. Dann, wir kommen zum Schluss und am Teaser hatte ich ja gemeint, dass ich ein paar Aktien mitgebracht habe, die stark abgestraft worden sind oder weit unter ihrem Allzeithoch notieren. Und ich würde von Ihnen einfach gern wissen, ob Sie sagen, da würde ich noch die Finger von lassen oder vielleicht jetzt macht es, Sie würden ja keine Kaufempfehlung machen, aber vielleicht macht es Sinn, da jetzt mal genauer hinzuschauen, weil die Kurse wieder attraktiv sind. Eine Nvidia, sehr beliebt in Deutschland, minus 15% ungefähr vom Allzeithoch. Was würden Sie da sagen?
Die sind nach wie vor spannend. Wir haben sie reduziert in unseren Fonds, aber wir haben sie nicht völlig rausgeschmissen, denn Nvidia unterscheidet sich eben von den Hyperscalern, über die wir sicherlich gleich ja auch noch reden werden, dadurch, dass Nvidia nach wie vor nicht viel investieren muss. Das Geschäft läuft einfach. Sie sind im Goldboom der Schaufelverkäufer und man sagt ja immer, du musst die Schaufeln verkaufen und nicht selber nach Gold schürfen. Aber wenn die Hyperscaler ihre Investitionen mal zurückfahren sollten, weil sie keine Stromanschlüsse kriegen für ihre Rechenzentren, weil Speicherchips und Elektronikkomponenten, da habe ich jetzt eine Grafik gesehen, die haben sich verX-facht. Ich brauche ja um die GPUs herum Speicherchips und auch Elektronikkomponenten, weil der Bau dieser Rechenzentren einfach zu teuer ist. Und die mal Investitionspläne cutten, dann sind das negative Nachrichten für Nvidia. Dann können auch die nochmal auf den Deckel bekommen. Aber man muss fairerweise sagen, nach den prognostizierten Gewinnprognosen ist der Laden ja überhaupt gar nicht mehr teuer. Also von den Magnificent Seven finde ich aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, die Nvidia noch am attraktivsten.
Ja, weil Sie gerade die Speicherchip-Hersteller angesprochen haben, die haben ja rund 25% sogar verloren. Also ist das nicht auch jetzt schon die ersten Anzeichen, dass die KI-Blase hier Risse bekommt?
Genau. Wir sehen auch bei den Speicherchip-Herstellern nach großen Kursgewinnen, muss man allerdings sagen, Gewinnmitnahmen, weil eben Fragezeichen an den KI-Boom, an die Geschwindigkeit, mit der da investiert werden soll, gemacht werden und deswegen auch da die Gewinnmitnahmen. Solange allerdings die Investitionspläne so bleiben, wie sie ausgegeben sind, wird die Nachfrage nach diesen Speicherchips offenbar auch hoch bleiben. Dann aber ganz kurz noch, wenn Konjunktur allgemein schlechter läuft, die Speicherchips brauche ich ja überall. Ja, auch im Automobil und überall, wenn die Konjunktur insgesamt nachlässt, dann lässt natürlich immer auch die Nachfrage nach Speicherchips nach. Selbst wenn sie für Rechenzentren hoch bleibt, fällt dann Nachfrage aus anderen Bereichen weg.
Dann Microsoft, da legen sich bestimmt schon auch einige auf die Lauer. Der Riese ist rund 33% gefallen, also auch einer dieser Hyperscaler, den Sie ja vorher angesprochen haben. Was ist da Ihre Meinung? Schon zu weit abgestraft oder zu gefährlich?
Also da Sie die Hyperscaler ja im Ganzen ansprechen, möchte ich eine Thematik ansprechen, die alle betrifft, bevor wir vielleicht da nochmal auf Unterschiede eingehen. Diese Unternehmen haben sich ja durch eines ausgezeichnet, was für Nvidia auch noch gilt, aber eben nicht mehr für die Hyperscaler gilt. Sie waren diese Capital-Light-Unternehmen. Capital-Light-Unternehmen sind Unternehmen, die nicht viel investieren müssen, um ihr laufendes Geschäft zu betreiben. Ganz anders eine Eisenbahngesellschaft, die muss Schienennetze verlegen, Lokomotiven kaufen, ein Flughafenbetreiber muss da so ein Ding hinstellen, wenn man im Flughafen war, weiß, das ist nicht ganz unaufwendig. Oder es gibt eben auch so Geschäftsmodelle, wo sie immer wieder in Marketing investieren müssen. HelloFresh ist so eine Firma, die so ein bisschen das Problem hat mit diesen Kochboxen, ja, kaum stelle ich Marketing ein, ich habe zu viele Kunden, die abspringen, ich muss immer wieder neue einwerben. Das kannten die alles nicht. sondern deren Wert, deswegen sind die Buchwerte dieser Firmen eben auch so gering, deren Wert sind deren Mitarbeiter, die Kreativität, die Netzwerke, die sie haben. Das hat sich jetzt geändert, dadurch, dass die jetzt eben alle diese Riesenbeträge in diese Rechenzentren stecken, sind sie keine Capital-Light-Unternehmen mehr. Und das führt dazu, dass die Gewinne nicht stark betroffen sind, aber die freien Cashflows massiv nach unten gehen, weil ganz vereinfacht gesagt ist es ja so, ich habe meinen Umsatz, da kommt irgendwo der Cashflow raus. Der Gewinn wird ja nur reduziert durch die Abschreibungen auf die Rechenzentren. Die Abschreibungen ziehen sich aber auf 5 bis 10 Jahre. Was aber sofort runtergeht vom Cashflow, sind die Investitionen. Und dann bleibt der freie Cashflow. Und diese Unternehmen hat ausgezeichnet, dass sie riesige hohe freie Cashflows hatten, die sie immer in Aktienrückkäufe stecken konnten. Und Amazon und Meta werden keinen freien Cashflow mehr haben. Und es sähe auch noch schlechter aus, wenn die nicht jetzt auch plötzlich Kredite aufnehmen würden, weil sie können eben Investitionen entweder aus dem eigenen Cashflow finanzieren, wenn der reicht, oder sie nehmen noch Kredite auf. Und damit die noch ein bisschen Cashflow behalten, freien Cashflow, nehmen sie jetzt eben auch noch Kredite auf. Das heißt, diese goldene Zeit ist vorbei und die Historie hat halt gezeigt, es ist nicht die beste Zeit, in solche Unternehmen zu investieren, solche Aktien zu kaufen, wenn die gerade in der Phase sind, wo sie wahnsinnig viel investieren, weil die Gewinne erst kommen, wenn die Investitionen sich irgendwann bezahlt machen. Deswegen gilt für alle 4 Hyperscaler, die beste Zeit ist vielleicht vorbei. Microsoft hat, glaube ich, das Thema des OpenAI. Erstmal kontrollieren sie den Laden nicht komplett. Und man hat ja doch das Gefühl, dass Gemini den Schneid abkauft. Gemini natürlich, ne, die gehören ja zu Alphabet bzw. Google, die haben die ganze Infrastruktur, um Werbung an Kunden zu verkaufen. Das ist das Geschäftsmodell von Google schon seit Ewigkeiten. Das muss bei OpenAI ja alles erst mehr oder minder aufgebaut werden. Bing, die Suchmaschine von Microsoft, ist ja im Grunde bedeutungslos. Also Microsoft behält sein Stammgeschäft. Die Lizenzkosten, die wir hier jeden Monat alle bezahlen, und das ist ein tolles Business. Aber die große Fantasie, die ist da, aber dass da wirklich Gewinne rauskommen, womöglich eben erst in vielen Jahren, das zeigt der Aktienkurs momentan. Und ich wäre mir auch noch nicht sicher, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist, diese 30% Minus, die Sie aufgezeigt haben.
Und der Lieblingsindex von Warren Buffett, der S&P 500, aktuell seit Januar auch 10% reduziert. Könnte man da schon in Tranchen einsteigen?
Ich habe es am Anfang gesagt, ich rechne mal mit einer schwereren Abwärtsbewegung, so Vorbild 2022, dann aber auch wahrscheinlich nicht so eine schnelle Erholung, wie wir sie dann ab 2023 gesehen haben. Das ist eher mein View. Ob wir da jetzt drinstecken, ob es nochmal neue Rekordkurse gibt, bevor das dann kommt, erst in 2027. Ganz ehrlich, Herr Opero, das ist wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Mich würde es nicht wundern, wenn wir jetzt schon in einer größeren Abwärtsbewegung sind, die tiefer geht und länger anhält. Deswegen würde ich mein Cash noch nicht wieder investieren. Wir bleiben auch bei Arcadis erstmal noch an der Seitenlinie, glauben, dass die tiefsten Kurse noch nicht gesehen worden sind. Nur das alles ist bitte immer nicht so zu verstehen, dass man jetzt alle Aktien verkauft und alles aufs Sparbuch legt. Wenn ich recht bekäme, klar, dann wäre der beste Weg, alles jetzt verkaufen und dann kaufen, wenn wir unten sind, wenn ich das in irgendeinem Interview in der Zukunft Ihnen wieder sage. Aber man kann auch daneben liegen, so wie Warren Buffett seit Jahren und ich im Grunde auch schon länger. Und die Kurse laufen weiter weg und vielleicht geht es dann auch nie so tief runter. Deswegen, also man sollte immer mehr als 50% seines Geldes in Aktien lassen. Und da gibt es auch eine schöne Börsenregel, wenn die Börse dann weiter steigt, entgegen meiner Prognose, freut man sich, dass man 50% behalten hat. Wenn sie runtergeht, kann man sich freuen, dass man 50% verkauft hat. Und wenn die Kurse dann aber stark gefallen sind und es so eine allgemeine Panik gibt, und ich sage momentan immer, der Markt ist unten, wenn die Verbraucherschützer danach rufen, das will ich jetzt Ihnen nicht wünschen, dass die Finfluencer reguliert werden, die da alle den MSCI World verkauft haben als breite Streuung über viele Länder und viele Branchen, was nur bedingt stimmt, wenn man sich die Gewichte anguckt. Wenn wir den Punkt erreicht haben, weil die alle da sitzen und denken, ich habe doch gedacht, ich habe ein konservatives Basisinvestment mit dem MSCI World, dann ist der Markt unten und dann können wir zuschlagen.
Okay, sehr, sehr spannend, sehr interessant, Herr Risse. Ja, die Zeit ist leider schon sehr weit vorangeschritten und ich glaube, Sie haben ja jetzt noch einen Termin, aber vielleicht hören wir uns schon bald wieder. Ich hätte da eigentlich noch ein paar Fragen, aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Zeit und dann schon mal schöne Feiertage.
Gleichfalls, danke Ihnen.
Ja, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit Stefan Risse. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like da, unseren Kanal abonnieren und unten gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn von der ganzen Thematik hält. Würde uns auf jeden Fall interessieren, eure Meinung. Und hier im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was ich mit Tim Schäfer geführt habe. Der hat es zum Aktienmillionär geschafft. Von McDonald's zum Aktienmillionär, lebt in New York. Ein sehr, sehr interessantes Interview, wie ich finde. Schaut da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.